Herzlich willkommen zum RoECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist der Generalstabschef des österreichischen Bundesheeres, General Rudolf Stridinger, bei mir zu Gast. Herzlich willkommen, Herr Stridinger.
Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, hier sein zu dürfen.
Ja, erste Frage. Ich würde Sie bitten, vielleicht könnten Sie sich für unsere Zuhörerschaft kurz vorstellen.
Sehr gerne. Ich bin 1961 geboren, also schon ein fortgeschrittener Jahrgang, was den Dienststand im Bundesheer betrifft. Bin seit 45 Jahren beim Militär, habe die Offiziersausbildung gleich am Anfang erledigt an der Militärakademie, war dann Truppenoffizier in Karneuburg für ein paar Jahre, habe dann die Generalstabsausbildung an der Landesverteidigungsakademie machen dürfen und war dann in unterschiedlichen Funktionen des Generalstabsdienstes beim Militärkommando Wien, aber auch in der Zentralstelle im Generalstab tätig. Habe auch relativ lang die Generalstabsabteilung geleitet, die also dafür zuständig ist, den Generalstabschef entsprechend bei seiner Arbeit zu unterstützen. War in dieser Zeit auch Taskforce-Commander in dem Rahmen eines Auslandseinsatzes in Bosnien-Herzegowina. Und bin danach Militärkommandant von Niederösterreich gewesen für 5 Jahre. Habe dann ins Abwehramt gewechselt als Chef des Abwehramtes für knapp 4 Jahre, bis dann die derzeitige Bundesministerin Claudia Danner mich ins Kabinett als ihr Stabschef geholt hat. Nach 1,5 Jahren bin ich dann stellvertretender Generalstabschef geworden und als dann der General Brieger nach Brüssel hinausgegangen ist als Chairman des EU-Militärkomitees, habe ich die Möglichkeit bekommen, Generalstabschef zu werden. Eine sehr verantwortungsvolle auf der einen Seite, aber auch sehr ehrenvolle und schöne Aufgabenstellung.
Generalstabschef, vielleicht könnten Sie uns ein bisschen erklären, was macht man denn als Generalstabschef? Was sind denn die Aufgaben, die dieses Amt mit sich bringt?
Die Aufgaben sind auf der einen Seite international. Ich beginne mit dem kleineren Teil sozusagen. Da geht es also darum, das Bundesheer und auch die Republik nach außen militärisch zu vertreten. Das findet eben in diesen Militärkomitees der NATO und der Europäischen Union statt. Es gibt aber auch sehr viele bilaterale Kontakte mit anderen Generalstabschefs der Nachbarländer und der Umgebung, mit denen man in regelmäßigen Kontakt steht. Das ist die eine Seite. Dann gibt es die Aufgabenstellung national. Da geht es also darum, das Bundesheer in der Republik zu vertreten, sei es im Nationalen Sicherheitsrat, in den unterschiedlichen Ausschüssen des Parlaments, wo man dann neben der Bundesministerin quasi die militärische Führung darstellt. Und innerhalb der Organisation des Bundesheeres habe ich 2 Aufgabenstellungen. Auf der einen Seite leite ich den Generalstab im Bundesministerium für Landesverteidigung, also an der Zentralstelle, wo es in erster Linie Planungsangelegenheiten zusammengefasst sind und bin aber auch gleichzeitig Kommandant des österreichischen Bundesheeres im Sinne der Leitung der Generaldirektion für Landesverteidigung und da befindet sich dann das gesamte Bundesheer drinnen, das wir in unterschiedlichen Bereichen zusammengefasst haben. Ich würde beinahe sagen, säulenartig, die Landstreitkräfte und Spezialeinsatzkräfte, die Luftstreitkräfte, die Ausbildung, die Logistik, die gesamte Rüstung, die gesamte Infrastruktur, das Sanitätswesen und auch den Bereich Cyber, den wir in einem eigenen Führungsstrang zusammengefasst haben, wo also von der militärstrategischen Planung weg über die operative Führung bis hin zur Führung der Führungsunterstützungsbataillone der gesamte Cyberbereich des Bundesheeres einschließlich des IKT-Cybersicherheitszentrums zusammengefasst ist.
Also umfassend. Durchaus eine umfassende
Die beiden Nachrichtendienste Aufgabe. Gehören auch in meine Verantwortung.
Sie haben sich ja an durchaus herausfordernden Zeitpunkt ausgesucht, um Chef des Generalstabs zu werden, vor allem wenn man sich die Grenzen anschaut oder diese europäische Situation mit dem Krieg in der Ukraine. Ist das eine besondere Herausforderung oder ist das etwas, wo man sagt, Sie haben gesagt, 40 Jahre jetzt beim Bundesheer? 45 Jahre, Entschuldigung, beim Bundesheer. Das ist eigentlich das, mit wofür man ja ausgebildet worden ist, um mit solchen Krisen umzugehen, oder?
Also das Umgehen mit der Krise und der Situation ist jetzt unser Geschäft. Wir stehen auch immer dafür, darauf hinzuweisen, in welcher Bedrohungslage, Gefährdungslage sich Europa und Österreich befindet. Haben immer wieder darauf hingewiesen. Das ist also Standard. Das, was jetzt hinzukommt, sind die Aktualität der Kriege in mehr oder weniger unmittelbarer Nachbarschaft. Also die Ukraine ist ja nicht besonders weit weg, aber auch der Krieg im Nahen Osten ist also mit einem gewissen Expansionspotenzial behaftet. Da weiß man nie, wie das richtig weitergeht. Und vor allem aufgrund des Ukraine-Kriegs ist eine Situation für das österreichische Bundesheer eingetreten, das wir über Jahrzehnte nicht mehr hatten, nämlich die Zuwendung mit Budgetmitteln, die es uns ermöglichen, das Bundesheer wieder auf Vordermann zu bekommen.
Also es gab ja mal Zeiten, da wurde diskutiert, die Kasernen zu schließen, oder es wurden auch viele geschlossen.
Wurden auch.
Das ist, glaube ich, vom Tisch,
das ist komplett
ist das,
weg.
Ist das erledigt?
Ja, das ist weg. Wir machen genau das Gegenteil. Meine Zielsetzung ist jetzt, den derzeitigen Rahmen voll zu entwickeln, auf volle Leistungsfähigkeit wieder zu entwickeln, der sehr ausgehöhlt war in der Zwischenzeit, insbesondere was den Milizbereich betrifft. Aber darüber hinaus geht es dann darum, auch weiter aus- und aufzubauen in weiterer Folge. Und das ist ein sehr, sehr langwieriger und langfristiger Prozess. Und derzeit wird wirklich mit Hochdruck daran gearbeitet, mit den doch auf der einen Seite beschränkten Ressourcen das Optimale herauszuholen.
Okay. Kommen wir vielleicht zum Thema Digitalisierung. Wir sehen ja, wenn man sich international die Cyberlandschaft anschaut, dass sehr viele Kriege auch in den Cyberraum verlegt werden. Aber fangen wir vielleicht ein Stück weit vorher an mit der grundsätzlichen Digitalisierung. Wie geht es denn dem Bundesheer mit dem Thema Digitalisierung? Wie weit ist man denn mit digitalen Mitteln? Wie verändert sich die Art und Weise auch beim Bundesheer, wie man arbeitet, wie man mit verschiedenen Dingen umgeht?
Also ich möchte, wenn ich einen Blick auf das Ressort Landesverteidigung und das Bundesheer werfe, das Ganze in zwei Komponenten teilen. Das eine ist die Nutzung der IT für die Friedensverwaltung. Das sind also normale Bürotätigkeiten, Personalbewirtschaftung und so weiter, Logistik. Das sind verwaltende Tätigkeiten auf der einen Seite, und demgegenüber steht die gesamte Digitalisierung der Streitkräfte, also von Waffensystemen in einer kompletten Breite und Tiefe. Es gibt ja praktisch kein Waffensystem mehr, das man beschafft, ohne dass es irgendwelche elektronischen Komponenten hat. Und daher, abgesehen von der gesamten Vernetzung, die also auch in den Streitkräften entsprechend gesichert erfolgen muss. Das sind also zwei verschiedene Bereiche, die bei uns nur teilweise zum Glück miteinander verschmolzen sind. Und wir sind natürlich, was die Verwaltung betrifft, im Mainstream der Entwicklung der allgemeinen Verwaltung drinnen und nützen also diese Entwicklungen auch durch sehr starke Eigenentwicklung unserer IT-Software-Systeme, um sozusagen am letzten Stand der Entwicklung sozusagen zu sein und die Fortschritte, die es in der Digitalisierung gibt, auch zu nützen. Wir haben insbesondere in den letzten 2 Jahren durch eine Arbeitsgruppe Digitalisierung und IKT den gesamten Wissensbestand theoretisch aufgearbeitet. Wir haben eine Digitalisierungsstrategie, wir haben eine IKT-Strategie, wir haben eine Datenstrategie, wir haben eine IKT-Sicherheitsstrategie. Also diese Dokumente sind alle vorliegend, und nach denen richten wir uns ganz grundsätzlich in den unterschiedlichen Bereichen, sei es jetzt der Verwaltung, aber auch der IT, der Streitkräfte. Und auf diese Art und Weise nützen wir die Entwicklungen, die es weltweit gibt, und schauen, dass wir quasi im Verwaltungsbereich einmal am letzten Stand sind, was natürlich Auswirkungen hat auf die Art und Weise, wie wir Personal bewirtschaften. Ich meine jetzt, wie wir Personal nützen. Wenn ich mich erinnere, ganz am Anfang gab es viele Schreibkräfte und so weiter, das gibt es alles nicht mehr, weil ja jeder selber schreibt, also ich brauche keine Schreibkräfte mehr. Das heißt, bei gleichem Personalstand bekomme ich viel mehr Leistung heraus. Die Geschwindigkeit ist auch eine viel höhere, weil alles in Sekundenschnelle verschickt wird und nichts mehr kopiert werden braucht und so weiter. Das heißt, ich habe diese Entwicklung von der Steinzeit der IT bis jetzt in den letzten 45 Jahren so richtig miterleben können, wie sich das weiterentwickelt hat. Und ich glaube, wir sind erst am Anfang von ganz revolutionären Entwicklungen, die es in der Zukunft geben wird.
Gibt es beim Bundesheer auch Homeoffice?
Selbstverständlich. Also insbesondere im Verwaltungsbereich gibt es das. Dort, wo es nicht geht, gibt es das nicht. Das ist klar, ich kann keine Truppen aus dem Homeoffice führen. Mhm. Ich kann keine Ausbildung dort machen, das ist klar. Ich kann kein Material bewirtschaften und reparieren und so weiter. Aber dort, wo verwaltende Tätigkeiten stattfinden, dort gibt es das selbstverständlich schon.
Sie haben auch die Digitalisierung beim militärischen Gerät angesprochen. Ich denke, da ist ja eine unglaubliche Entwicklung, oder? Da unterwegs, die, ich glaube, die man als Außenstehender wahrscheinlich überhaupt nicht beurteilen kann, wie schnell sich diese Systeme weiterentwickeln, wie viel Intelligenz, wie viel auch künstliche Intelligenz zum Teil da mitverarbeitet wird oder schon inkludiert ist in diesen Systemen. Wie schafft man es denn da, erstens von der Manpower her dort so gut aufgestellt zu sein, dass sich die Leute damit auskennen, und zweitens auch bei der Beschaffung immer am letzten Schritt zu sein, dass man auch die richtigen Systeme beschafft, die auch, weiß ich nicht, die nächsten 10, 15 Jahre dann so gut sind, dass man sie auch verwenden kann. Das ist ja auch eine wahnsinnige Herausforderung, oder?
Das ist völlig richtig. Normalerweise ist es so, dass Rüstungsgüter, Waffensysteme einen relativ langen Zeitlauf haben von der Entscheidung, was man haben will, über die Produktion bis hin zur Auslieferung und zur Nutzung. Da vergehen Jahre. Ja. Jetzt ist das aber bei der IT anders. Wir machen nicht umsonst jedes Jahr eine IKT-Sicherheitskonferenz mit großem Erfolg, weil jedes Jahr etwas neu passiert. Und die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, ist aus meiner Sicht folgende. Während Waffensysteme in ihrer Hardwareentwicklung mehr oder weniger stabil sind, Flugzeugsysteme haben eine gewisse Laufzeit, die kann man 30, 40 Jahre auch verwenden, ist es notwendig, dass die Elektronik, die IT, permanent an den neuesten Stand angepasst wird. Und wenn man etwas kauft, vertraglich, bekommt man möglicherweise nach Jahren schon etwas wesentlich weit Fortgeschritteneres auf den Hof gestellt, weil sich inzwischen Dinge insbesondere in der IT entwickelt haben, die vorher gar nicht absehbar waren. Und das erfordert, so wie auch das Updaten von Handys und von Computern, ja ein permanentes am Stand bleiben. Das ist auch zwingend notwendig. Und mit dem leben aber alle, die Waffensysteme beschaffen. Das ist also kein Phänomen für Österreich alleine, das ist eh ganz klar, sondern das ist international üblich so.
Kommen wir vielleicht ein Stück weiter in Richtung Cybersicherheit. Sie haben gesagt, Sie waren ja auch Chef des Abwehramts. Jetzt kriegt man ja immer wieder mit, dass dieser Krieg in der Ukraine zum Beispiel auch sehr, sehr stark im Internet ausgetragen wird, ja, mit Angriffen, mit DDoS-Angriffen oder sonstigen Angriffen auf beiden Seiten. Dann gibt es auch immer wieder andere Organisationen, die sich da mit beteiligen, ob auf der Abwehrseite oder auf der Angriffsseite. Das muss ja, denke ich einmal, sehr beschäftigen, dieses Thema Cyberabwehr, Cyberstrategie. Gibt es so eine Cyberabwehrstrategie im österreichischen Bundesheer?
Also wir haben einmal eigene IT-Systeme, die wir sehr stark schützen. Also ich glaube, der Schutz der IT-Systeme des österreichischen Bundesheeres hat einen einen sehr hohen Stellenwert auf der einen Seite und sehr hohen Stand, auch technologischen Stand. Wir sind daher in der Lage, unsere Systemlandschaft tatsächlich sehr gut von Angriffen von außen zu schützen, weil wir auch nur sehr kontrolliert den Bezug übers Internet nützen. Ja? Sehr gesichert, sehr kontrolliert, einen Haufen Angriffe tagtäglich abwehren mit unseren IT-Systemen und daher auf alles mögliche Unternehmen auf diese Art und Weise unsere Cybersicherheit zu gewährleisten. Das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, dass wir aus meiner Sicht sehr intensive Sensibilisierung unserer Bediensteten durchführen, weil das ist ja oft das größere Problem, dass durch Schlampigkeit, Fahrlässigkeit, ich möchte ja nicht vom Vorsatz reden, hier Dinge passieren, die, wenn man die Regeln, die man hat, beachtet, nicht passieren dürften. Und da gibt es beim Militär ganz grundsätzlich, aufgrund des Sicherheitsdenkens, das Militär ganz grundsätzlich hat, ein relativ hohes Sensibilisierungsniveau. Und deswegen sind wir, was unsere Cybersicherheit betrifft, innerhalb des Bundesheeres aus meiner Sicht ziemlich gut aufgestellt. Ja.
Da gibt es ja auch immer wieder die Diskussion, wie kommt man an Spezialisten, ist wahrscheinlich für öffentliche Institutionen doch ein Stück weit schwieriger, entsprechende Spezialisten zu angeln oder zu bekommen. Wie gehen Sie da vor? Wird da selbst ausgebildet oder versucht, selbst auszubilden? Ich weiß, im Rahmen der EKT-Sicherheitskonferenz gibt es ja auch diese Cyber Security Challenge. Aber das stelle ich mir schon sehr herausfordernd vor, oder? Junge Menschen, sind ja meistens junge Menschen,
richtig,
zu begeistern, einen Job beim Bundesheer in der Cyberabwehr anzunehmen. Ich weiß nicht, ob das schwierig ist, aber wie schaut es da aus?
Also es stimmt schon, dass wir, was die Bezahlung der Bediensteten betrifft, im staatlichen Bereich uns befinden. Ja. Das muss man ein bisschen unterscheiden in jene, die durch entsprechende Sonderverträge doch halbwegs marktgerecht bezahlt werden, halbwegs. Das sind dann die Spezialisten, die im IKT-Cybersicherheitszentrum arbeiten und so weiter. Da ist es auch nicht so schwierig, das richtige Personal, das auch eine entsprechende Ausbildung hat und Qualifikation hat, auch hineinzubekommen. Ein bisschen anders ist es, ich nenne jetzt das Beispiel Abwehramt, wo wir auch eine Cyberabteilung haben. Dort nehmen wir in der Regel weniger Leute von der Straße auf, weil wir ja ein Nachrichtendienst sind und daher eine entsprechende Vertrauensbasis zu den Personen haben müssen, die bei uns überhaupt hereinkommen. Und da machen Sie ein bisschen einen anderen Weg herum. Wir haben ja innerhalb des Bundesheeres ganz grundsätzlich auch Personen, die eine IT-Affinität haben. Abgesehen davon, dass wir derzeit seit bereits 2 Jahren an der Militärakademie einen eigenen IKT-militärische Führung-Zweig haben, das eine Besonderheit ist. Und dort speziell Offiziere ausbilden, die ein Verständnis für die IT haben, die der normale Mensch nicht hat, ja, in der Regel. Der User weiß was, aber das ist halt zu wenig. Und wir dann die Personen, die wir für geeignet betrachten, dass sie in einem Nachrichtendienst arbeiten, speziell weiter ausbilden. Und auch nicht bei uns, sondern national und international. Und dann sind das wirkliche Spezialisten, die also auf ein bestimmtes Gebiet fokussiert ausgebildet sind und die dann Weltklasse sind in dem Bereich.
Wären Sie auch in der Lage, aktiv einen Gegner anzugreifen? Wir reden sehr viel über Cyberabwehr, ja. Aber Cyberabwehr folgt ja auch sehr oder erfordert ja auch sehr oft Gegenmaßnahmen. Ja. Man kann sich ja nicht immer alles nur gefallen lassen. Ja.
Das ist, Das ist richtig. Wir arbeiten allerdings nach den Möglichkeiten und gesetzlichen Grundlagen, die wir haben. Und gewisse Befugnisse gibt es in Friedenszeiten nicht. Ja? Das heißt, es gibt gewisse Möglichkeiten, rein theoretisch in Computernetzwerke andere einzudringen. Diese Befugnisse sind aber sehr eingeschränkt und sehr auch sehr stark kontrolliert, durchaus auch zu Recht. Und die Freiheiten, die sich vielleicht andere Staaten, große oder auch weniger demokratische, herausnehmen, die haben wir in dieser Form natürlich nicht. Daher sind wir auf das beschränkt, was wir dürfen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Innerhalb dieses Bereichs bewegen wir uns allerdings schon auch durch Kooperation mit anderen, sei es jetzt national, aber auch insbesondere international, auf einem durchaus akzeptablen Niveau. Und worum es uns in erster Linie geht, ist, dass wir zunächst einmal die Cybersicherheit in den Vordergrund stellen, einschließlich der Cyberverteidigung. Aber ich gebe zu, Cyberverteidigung hat auch immer eine Angriffskomponente, die aber erst entsprechend entwickelt werden muss.
Sie haben das Thema Kooperation angesprochen mit anderen ausländischen Diensten oder Organisationen. Wir haben es ja erst vor kurzem mitgekriegt mit dem abgesagten Konzert, dass da Informationen gekommen sind von ausländischen Diensten. Jetzt vielleicht ein bisschen provokant die Frage, warum ist man selber nicht drauf gekommen, dass es ein Problem gibt im Inland mit diesen potenziellen Attentatsplänen. Warum muss man da auf die Amerikaner oder wer auch immer es war, zurückgreifen, dass uns die mit Informationen versorgen, damit das in unserem Land irgendwas passieren könnte?
Ja, das ist deswegen, weil die Amerikaner Befugnisse in ihren Nachrichtendiensten haben, die wir national nicht haben. Und wir hatten ja letztens die Diskussion genau zu dieser Frage, auch im Nationalen Sicherheitsrat, welche Befugnisse sollen unsere Nachrichtendienste in diesem Zusammenhang haben und haben diesbezüglich keine, ich sage jetzt einmal, parlamentarische und demokratische Mehrheit gesehen, die es uns ermöglicht, Dinge zu tun, die bei aller Vorsicht und Rücksicht auf die persönlichen Datenschutzbedürfnisse der Einzelpersonen, die es uns ermöglichen würden, genau solchen Gefährdern auf die Spur zu kommen. Und genau deswegen sind wir sehr froh, dass wir gute Kontakte mit dem Ausland haben und den ausländischen Nachrichtendiensten, die uns im Bedarfsfall Informationen geben, die wir allein schon aus gesetzlichen Gründen gar nicht generieren dürfen und können. Und alles, was wir nicht dürfen, machen wir auch nicht testweise, weil das außerhalb des gesetzlichen Rahmens ist. Und genau deswegen gibt es ja diese Initiative, da vielleicht eine gewisse Verbreiterung oder Ausweitung der Befugnisse zu erhalten, um halbwegs mit dem internationalen Standard und auch der Bedrohung, die sich hier ergibt, zurechtzukommen und nicht ausschließlich auf ausländische Informationen angewiesen
also
zu sein.
Also ausländischer Dienst darf in Österreich etwas machen, was ja. Sie in Österreich nicht machen.
Ja, dürfen. Selbstverständlich. Und wenn wir die Befugnis hätten, dürften wir es auch.
Aber die dürfen Sie eigentlich auch nicht, oder? Ja,
sie richten sich nach Ihren Gesetzen. Und die haben andere gesetzliche Befugnisse. Ja, die amerikanischen Gesetze dazu sind, selbst die Schweizer Gesetze dazu sind anders als unsere.
Also für die Amerikaner gelten in Österreich amerikanische Gesetze und nicht österreichische Gesetze.
Ja, das ist im Cyberraum erst recht.
Mhm. Also die sind gewisserweise ignorant oder ist es ihnen egal? Oder?
Nein, im Cyberraum ist aus meiner Sicht offensichtlich das anders zu bewerten und zu sehen, weil es natürlich muss sich ein amerikanischer Staatsbürger, der sich in Österreich befindet, nach österreichischen Gesetzen verhalten. Aber ein amerikanischer Staatsbürger, der sich in Amerika befindet und in den österreichischen Cyberraum hineinschaut, schaut hinein. Mhm.
Wir haben schon viel diskutiert. Sehen Sie konkrete, vielleicht aktuell konkrete Cyberattacken, dass das mehr wird oder dass zielgerichtet mehr auf kritische Infrastruktur zum Beispiel abgesehen wird? Sie sind wahrscheinlich ein gutes Angriffsziel natürlich für jeden, klar. Verteidigung ist natürlich beliebt, aber es gibt ja viele andere kritische Infrastruktur auch, die da im Ziel von Cyberattacken steht. Wie ist denn aus Ihrer Sicht die Bedrohungslage im Moment? Und jetzt haben wir Sommer, im Sommer ist es üblicherweise ohnehin ruhiger. Aber gibt es da Wellen, gibt es da irgendwelche speziellen Branchen, die herausgepickt werden von Cyberattacken?
Also da gibt es ja sehr gute Studien und Ausarbeitungen zu genau diesem Thema, die also genau beschreiben, wo das Problem liegt. Wobei Cyberterrorismus, also Bedrohung von kritischer Infrastruktur, um etwas zu beschädigen oder um Krisen zu erzeugen, ja derzeit eher die Ausnahme sind. Sondern es ist Cyberkriminalität, das vorrangig sozusagen ausgenutzt wird, um Geld zu erwirtschaften. Also darum geht es im Wesentlichen. Ne? Und die Auseinandersetzung Russland-Ukraine selbst hat sich bei uns zwar ein bisschen ausgewirkt, aber nicht in dem Ausmaß wie in anderen Ländern. Also da ist Österreich jetzt nicht ein Fokus, auch wenn wir zu den Ländern dazugehören, die also auf der ukrainischen Seite politisch und einstellungsmäßig stehen. So sind wir derzeit nicht im Fokus von hybrider Kriegsführung, vermehrt durch Russland gegenüber Österreich, was die Cyberbedrohung betrifft. Und daher eine Gefährdung der kritischen Infrastrukturen sind aus meiner Sicht jetzt nicht vermehrt zutage getreten. Das ist derzeit so, das kann sich jederzeit natürlich ändern. Das, was ich immer wieder sage, ist, dadurch, dass wir permanent einer gewissen Cyberbedrohung ausgesetzt sind, ist das wie ein ständiges Üben. Und das Zusammenwirken der staatlichen und halbstaatlichen Stellen zur Beherrschung der Cybersicherheit und Bekämpfung dieser Cyberbedrohung ist permanent herausgefordert auf der einen Seite, aber auf einem überschaubaren Niveau, nämlich so, dass wir es bewältigen können. Wir haben ganz selten etwas, wo es also tatsächlich kritisch wird. Also der Cyberangriff auf das Außenministerium vor 4 Jahren hat also entsprechende Auswirkungen gehabt. Und es gibt dann auch immer wieder andere Dinge, die passieren. Aber das Positive, wenn wir schon von etwas Positivem reden wollen, ist das, dass es ein Bewusstsein gibt, dass also hier eine Bedrohung vorherrscht, und zwar für jeden, ja, bis zu einem Handybesitzer, der zweckmäßigerweise nicht einen unbekannten Link öffnet, bis hin zur Führung von Unternehmen ins Management hinein, wo man weiß, okay, Cybersicherheit ist ein ganz wichtiger Bereich dafür, dass das Unternehmen stabil arbeiten kann. Und das ist extrem hilfreich auch für uns, weil wenn alle dieses Bewusstsein haben, dann ist die Notwendigkeit, jemandem unmittelbar gleich bei der kleinsten Kleinigkeit helfen zu müssen, einfach geringer.
Sie haben vorher über die Investitionen gesprochen, wie viel Geld in die Hand genommen wird seitens der Politik, um das Bundesheer besser auszurüsten. Wenn ich Sie jetzt frage, was ist fürs Bundesheer wichtiger, PC oder ein Panzer? So
Nein, ich bin aber
provokant gesprochen.
nein, auch der Panzer geht nicht ohne PCs. Ja, auch der hat Elektronik und zwar gar nicht so wenig, wie man
Aber Sie
glauben
wissen,
mag.
was ich meine,
Nein,
ob da mehr
selbstverständlich.
auf der
Nein,
IT-Seite oder
verstehe. Nein,
investiert werden soll.
wir haben ein langfristiges Aufbaukonzept für das Bundesheer entwickelt, das alle Teilbereiche betrifft, weil ja das System Bundesheer insgesamt zusammenwirken können muss. Und da kann ich nicht sagen, ich verzichte auf irgendetwas, weil dann fehlt mir eine Komponente. Und dass wir für die Verwaltung die erforderliche IT-Ausstattung brauchen, sei es jetzt im Hardware- oder im Softwarebereich, liegt eh auf der Hand. Das geht ja gleich gar nicht anders. Das ist einmal der friedensmäßige Teil sozusagen. Und der streitkräftemäßige Teil, der ist, das läuft komplett parallel. Also wenn ich ein neues Waffensystem beschaffe, Drohnen zum Beispiel, ja, ich meine, ohne IT funktionieren die Drohnen nicht. Ne? Wenn ich eine bessere Kommunikation haben will zwischen Truppen, dann die noch dazu gesichert ist und so weiter, also auch nicht störanfällig ist etc., ja, dann muss ich sie beschaffen. Und das sind wieder dabei, das auch zu tun. Das heißt, das ist ein paralleles Aufwachsen. Und wir haben in einem Zielbild der Bundeswehr 2032 festgelegt, wie das Bundeswehr in Zukunft ausschauen soll. Und wenn ich mir allein dort den Bereich der digitalen, also der Cyberkräfte anschaue, dann ist das eine enorme Weiterentwicklung, die wir da vorhaben, im technologischen Bereich auf der einen Seite, aber auch im personellen Bereich. Das geht gar nicht anders.
Vielleicht ein ganz anderes Thema, aber nur aus Interesse. Das österreichische Bundesheer war ja immer der Katastrophenhelfer oder ist immer noch der Katastrophenhelfer, ja. Nummer eins. Wie ist die Wichtigkeit für Sie vom Katastrophenschutz zum sagen wir mal, zum Rest der Aufgaben des Bundesheers zu sehen? Das Bundesheer als Katastrophenschützer ist immer nur dann im Fernsehen, wenn irgendwo Überschwemmung oder sonst irgendwas passiert. Aber da wird sofort geschrien, wo ist denn das Bundesheer? So gesehen, glaube ich, ist ja wahrscheinlich ein Teil der Investitionen, wird ja mehrfach verwendet, auch um diese Dinge da abzudecken. Aber ich glaube, da sind Sie wahrscheinlich als Bundesheer am positivsten besetzt, wenn irgendwas passiert. Bleibt diese Wertigkeit oder verschiebt sie da irgendwas? Auch mit, wenn man sagt, Aufrüstung, Cyberabwehr, viele andere Dinge, aber der Katastrophenschutz ist, glaube ich, für die Bevölkerung schon eines der wesentlichen Themen.
Selbstverständlich. Grundsatz beim Bundesheer ist das, dass alles, was wir haben und was wir können, also Material, Fähigkeiten etc., der militärischen Landesverteidigung zu dienen hat. Dafür ist es gemacht. Jetzt, so wie Sie das richtig schon ansprechen, gibt es Dual-Use-Geräte, Fähigkeiten und so weiter, die wir dann zum Einsatz bringen. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Deswegen sind wir nicht die Nummer eins, was Katastrophenhilfe betrifft, sondern frühestens die Nummer zwei. Die Nummer eins ist die Feuerwehr. Aber wenn es dort eng wird oder nicht geht oder zu viel ist und so weiter oder gewisse Fähigkeiten gebraucht werden wie Hubschrauber, Brückenbau und so weiter, dann sind das Dinge, die wir für die Landesverteidigung haben und die wir dort verwenden können. Und dann haben wir auch viele Leute im Bedarfsfall, also die so bei Schneekatastrophen oder so weiter oder bei Wasserkatastrophen auch entsprechend eine Manpower zusammenbringen, die man dann konzentriert einsetzen kann und dann geht auch dort was weiter. Diese Teilaufgabe des Bundesheeres, Assistenzleistung zur Katastrophenhilfe, ist extrem wichtig für das Ansehen des Bundesheeres. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass auch die Bevölkerung erkennt, dass das System Bundesheer ein wirksames System ist, das hilfsbereit ist und auf das man sich verlassen kann. Und deswegen gibt es auch eine relativ hohe Bereitschaft, dem Bundesheer im Bedarfsfall, und den Bedarfsfall haben wir jetzt, mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, damit wir unsere Kernaufgabe, die militärische Landesverteidigung, auch ordentlich machen können.
Danke vielmals für Ihre Zeit. Danke für das sehr interessante Gespräch. Ich hoffe, die Zeiten werden wieder ein bisschen ruhiger für Sie bald. Ich denke, Sie haben ganz, ganz viele Themen am Tisch jeden Tag. Ich möchte nicht mit Ihnen tauschen wollen. Danke für Ihren Einsatz und danke für das Gespräch.
Vielen Dank für das Gespräch. Dankeschön.